Ich möchte gerne wieder anfangen in einer Haltung des Aufmerksamkeit und Gebets, um dann zu lesen aus dem zweiten Mose Buch, Kapitel 19, bis zu Vers 6. Zweite Mosebuch, also Exodus, Kapitel 19, vers 1. Im dritten Monat, nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, an diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Refidim und kamen in die Wüste Sinai, und Israel lagerte sich dort in der Wüste gegenüber den Bergen. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Bergen zu und sprach: Zo sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln. Schön, hè? Ich habe dich getragen auf Adlerflügeln. Und euch zu mir gebracht. Zu mir. Werdet ihr nun meine Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein voor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Unser himmlischer Vater, es ist für uns wirklich eine Freude und ein Privileg, nicht nur in deiner Gegenwart zu sein, sondern in deiner Gegenwart willkommen zu sein und uns auch willkommen zu fühlen. Mit dem Auge des Glaubens aufzuschauen und zu sehen, dass deine Hand ausgestreckt und ganz offen auf uns zukommt. Bereit, um Segen zu spenden. Bereit, die Fühle deiner Gnade zu teilen. Und über deine Hand hinauszuschauen. Und zu wissen, dass dein Herz warm und fürsorglich und einladend ist. Gnädiger Vater, danke dafür. Wir genießen und erfreuen uns in diesem Augenblick an deiner Gegenwart. Und auch an der Leichtigkeit, mit der wir durch unseren Herrn Jesus Christus, unseren gnädigen und liebenden Mittler, zu dir kommen können. Lieber Vater, da du uns auf diese Weise zu dir versammelt hast, bitten wir dich nun, richte deinen Auge bitte auf uns. Gib jedem von uns den Segen, den wir brauchen. Das ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich für jeden von uns. Aber gib uns jedem den Segen, den wir brauchen. Unser Verstand, unser Herz, unser Leben sind offen vor dir. Und du hast so eine heilige Liebe. Du bist immer der heilige Gott. Immer der liebende, gebende Gott. Schenke uns, so bieten wir, den Segen, die Gnade, die Ehrfurcht und die Fülle, von der du weißt, dass wir sie brauchen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Also, wir haben die letzte paar Mal die Bundeserzählung verfolgt. Die Bundeserzählung des Alten Testaments. In Gottes Umgang mit Noah, über Abraham. Bis zu einem Punkt, bis zur Festlegung des Bundes durch Mose mit Israel. In Exodus. Und das letzte Mal haben wir etwas über dat Pascha-fest gehört. Israel, Gottes volk, moest es een eile essen. Weißt du noch? Vielleicht erinnert ihr euch, es war ein Abendmahl. Aber sie moesten es wie ein Frühstück essen. Die Schuhe an den Füßen, den Stab in der Hand und dann raus aus Ägypten. Aufreisen. In das Pascha-Fest aßen, waren zur Pilgerschaft verpflichtet. Sie hatten keine andere Wahl, als zu wandern mit ihrem Gott. Aber dann passiert etwas, das überrascht. Und jetzt brauchen Sie die Karte am Anfang der Route Bibel. Oder vielleicht zum Schluss. Ja, zum Schluss. Das ist besser. Dahin. Es passiert etwas Überraschendes. Ja, sich auf eine Reise mit Gott zu begeben, ist ein ziemliches Abenteuer. Hast du schon gefahren? Das wirkt überraschend. Ich weiß nicht, ob Sie immer die Karte vom Nahen Osten im Kopf haben, aber schau mal. Das hier ist Ägypten. Und dann liegt hier Kanaan, Israel, Palästina. Und hier ist die Sinaiwüste. Ja? Nou, wie kommt man aus Ägypten nach Kanaan? Das ist einfach. Schau mal hier. Der Herr hat gesagt, ich will euch aus Ägypten herausführen und in das Land der Kanaaniten bringen. Kurz gesagt, geht zuerst hier nach Osten und dann nach links. Ja?
Ja.
Einfach. Aber was passiert? Sie gehen nach Osten. Raus aus Ägypten. Okay. Aber dann gehen sie nicht nach links, sondern nach rechts. Naja, wir denken so nicht, vielleicht nicht darüber nach, denn wir alle kennen die Geschichte ziemlich genau. Vielleicht schon seit der Grundschule. Aber surprise, surprise. Nach rechts. Daar wollten sie gar nicht hin. Sie wollten ins gelobte Land, oder? So waren sie auch aufgebrochen. Richtung Norden und dann links. Aber nein, aus Ägypten kommen sie raus und gehen dann nach rechts. Direkt in den Süden. Hè? Die Sinaigebirge ist da in diesem Insel, das ist am Ende da. Dort, wo das Sinaigebirge liegt. Was passiert hier? Waarom gerade zo? God had gezegd, ik werde euch in das verheißene land brengen. Aber er brengt sie niet. In das gelobte land. Er führt sie zum Berg Sinai. Aber dat is zo interessant. Mose is niet überrascht. Ganz und gar niet. Denn am brennenden Dornbusch hatte der Herr das schon gesagt. Ganz konkret in Exodus Kapitel 3, Vers 12, wo der Herr zu ihm sagt, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, dann sollst du mir auf diesem Berg dienen. Mose war nicht überrascht. Mose wusste genau, was passieren würde. Lesen wir noch einmal Exodus 19, Vers 2. Als sie in die Wüste Sinai kamen, da lagen sie sich in der Wüste und Israel lagerte dort gegenüber dem Berg. Und Vers 3, da stieg Mose hinauf zu Gott. Achtung, er wurde nicht hinauf gerufen, er stieg einfach hinauf. Denn Gott hatte zu ihm gesagt, Mose, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesen Bergen. Er wusste also, dass Gott dort auf ihn warten würde. Und dass er gerufen worden war, um Bericht zu erstatten. Mission accomplished. Auftrag erfüllt. Siehst du? Deshalb war er nicht überrascht. Ich stieg einfach auf den Bergen. Es war alles Teil eines Plans. Einem vorher angekündigten Plan. Und noch etwas. In Gottes Führung konnten sie sich einfach auch nicht irren. Auch nicht in der Wüste. Warum konnten sie sich nicht irren? Aha. Kapitel 13, Vers 21. Und der Herr zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Ist interessant, sie haben vielleicht auch in der Nacht gewandert. Also wenn du deine Nachtarbeit hast, denkst du, das hätten die Israeliten auch. Kein Problem. Die Reise war eine Reise unter sichtbarer Führung. By the way, das wäre auch für uns persönlich ganz bedeutend. Es wäre immer eine wunderbare Studie über die göttliche Vorsehung. Man kann natürlich ein ganz dickes Buch von John Piper darüber lesen. Aber man kann auch einfach Exodus 13 bis 18 einmal lesen. Das sind Erzählungen, immer en immer wieder Schwierigkeiten. Aber sie waren nie ein Hinweis darauf, dass Gott sein Volk vergessen hat. Dann war die feurige Säule nicht vor ihnen hergegangen. Würden sie zwischen dem Meer und den Ägyptern in die Enge getrieben? Ja. Aber wer hatte sie dorthin gebracht? Gott. Hatten sie keinen Wassermangel? Wer hat sie dorthin gebracht? Gott. Fehlte es ihnen aan Nahrung? Wer hat sie in diese Lage gebracht? Gott. Denn die wolkige, feurige Säule ging die ganze Zeit von ihnen her. Es war ein Marsch von Gott geplant. Also, sich in Gottes Führung irren, sie konnten es einfach nicht. Jeden Tag gab es die Wolkensäule, jede Nacht immer wieder diese Feuersäule. Und so kamen sie zum Berg Sinai. Sie kamen als Volk des Bundes an den Ort des Bundes, in Sinai. Ja, um zu zeigen, dass man die ganze Geschichte aus Ägypten zum Berg Sinai wirklich unter dem Begriff Bund zusammenfassen kann, das wird schon mal vergessen. Man weiß schon, ja, Ägypten, das ist eine große Befreiungsgeschichte, aber es ist eine Bundesgeschichte. Ich gebe gleich zwei Hinweise. Was ist das erste Wort Gottes an sein Volk, als es auf den Berg aankam? Hier, Exodus 19, Vers 4. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern getan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Befreit, um mit Gott zu leben. Eine Beziehung. Gott hat seine Bundesverheißung van Exodus 6 eingehalten. Und dann fährt der Text weiter. Wenn ihr nun meine Stimme gehorchen und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein. Schau mal, er beginnt sofort zu reden als der Bundesgott, der sein Volk als Bundesvolk anspricht. Und am Ende der Sinai-Erzählung findet sich in Kapitel 24, Vers 7, und Moses nahm das Buch des Bundes und las es voor de oren des volkes. En ze spraken alles wat de Heer geredet had. Wollen wir doen en daarop hören. Mose nahm das bloed. En sprengte es über das volk. En sprach: Siehe, dat is das bloed des Bundes. Kurz und gut, die gesamte Sinai-Geschichte is van deze beiden Aussagen umklammert. Damit alles wat hier passiert, in Zusammenhang steht mit Gottes Bund. Mit seinem Volk. Entschuldige, lange Einleitung. Aber die mache ich, um klarzustellen, wie überraschend eigentlich ist, was hier passiert. Da muss man genau hingucken. Nicht aus Ägypten nach Kanaan, sondern aus Ägypten auf den Sinai. Nicht zufällig. Jedenfalls nicht im Nachhinein. Sondern als ein Plan Gottes. Was dat bedeutet? Es bedeutet dit. Das Gesetz, das ist sehr wichtig, das Gesetz, das dir hergeben wird, ist genau das, worauf seine Gnade ausgerichtet ist. Seine befreiende Gnade. Noch einmal, das Gesetz leert uns, was das Ziel seiner Gnade ist. Und ich hoffe, dass wir das verstehen, denn das ist ganz, ganz wichtig, wenn es geht um Gottes Bund. Nicht umsonst, dass der Westminster-Bekenntnis die ganze Lehre der Bibel eigentlich zusammenfasst als eine Lehre des Bund Gottes. En wenn zum Beispiel jemand in unserer Kirche getauft wird, dann hören wir immer wieder den Satz, jeder Bund hat zwei Teile. Wir haben nicht so oft hier eine Taufe in der Gemeinde, aber ich hätte das manchmal auch, wenn ich zum Beispiel in einem Fischerdorf war, in Spakenburg, dann waren wir am Sonntag, dann könnte man einfach 6 Leute haben, fast jeden Sonntag, die getauft werden. Also, das war dann immer wieder zwei Teilen im Bund. Eine Verheißung und ein Befehl. Die Verheißung ist das, was Gott uns schenkt. Damit fängt immer alles an. Gott beginnt. Mit die Verheißung fängt alles an. Und was ist dann das Gebot? Das ist, was er von uns verlangt. Und was verlangt er? Glaube, Liebe, Vertrauen, Gehorsam. Aber das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt nicht, der Herr tut was, und das ist die Verheißung, und nun müssen wir auch etwas tun. Und das ist das Gesetz. Dann haben wir eigentlich mehr einen Arbeitsvertrag. Es wird heute natürlich viel geredet über Arbeitsverträge und Streik und so weiter. Aber den Bund Gottes ist eine Beziehung, ist kein Arbeitsvertrag. Martin Luther zum Beispiel hat das sehr lange so gesehen. Als ein juridische Sache, die Bund Gottes. Und dat had ihm wehgetan. Dat had ihm immer unsicher gemacht. Aber so war es nicht. Gottes Gesetz im Alten und Neuen Testament, sein Gesetz ist kein Leiter, auf dem man Punkte sammelt, um Gottes Buch aufzusteigen. Kein Leiter, auf der die Unerlösten vergeblich versuchen, dann doch in die Gegenwart des Gottes mit sehr viel Kampf zu kommen. Das Gesetz ist ein Weg zum Leben für Menschen. Was für Menschen? Menschen, die bereits durch den Fahrstuhl der Gnade in Gottes Buch geschrieben sind. Auch Gottes Gesetz ist ein Weg zum Leben aus Gnade allein. Das ist wichtig, hè? Das Gesetz, dass man dat immer in die Gnade zusammenhang im Kopf hat. Und wie das dann funktioniert mit diesem Gesetz? Ich gebe ein Beispiel. Ich habe es fast zufällig aus sehr, sehr vielen ausgewählt, aber ich hoffe, er macht die Antwort deutlich. Schauen wir mal das nächste Buch. 3. Mose, Kapitel 19. Leviticus 19. Ich muss sagen, das ist eigentlich eines der seltsamsten Kapitel der Bibel, Leviticus 19. Aber Achtung. Höre dennoch aufmerksam zu, wenn die Bibel etwas Langweiliges sagt, dann sagt sie oft etwas Wichtiges. Also, pass auf. Warum sage ich etwas Langweiliges? Weil ich denke, derjenige muss erst noch geboren werden, der morgens aufwacht und sagt, ha, super, neue Tag, lass mal wieder Leviticus 19 lezen. Vielleicht ein Psalm, hè? Oder ein Sprüch, wenn man ein bisschen Weisheit braucht, einen neuen Tag, aber Leviticus und dann Kapitel 19, ich bin mir nicht so sicher. Aber wir machen es. Es ist ein erstaunliches Kapitel. Das ganze Leben steckt darin. Religion, Heim und Familie, Haus, Hof und Küche, Viehzucht und Ackerbau, Sozialfürsorge, Kleidung, Rechtsprechung, Sexualmoral, Verzicht auf okkulte Praktiken, angemessene Trauer die Toten, auch Respekt, interessant, Respekt vor alten Menschen, für Ausländer und für Asylbewerben sogar. Ja. Gottes Gesetz deckt jeden Aspekt des Lebens. Ist alles da? Ich weiß, ich sage das so, ist alles da ein bisschen verstreut, hè? Alles ein bisschen durcheinander. Scheinbar ohne System und ohne plan. Aber is dat niet genau wie das Leben zelf? Oder? In de Fülle des Lebens geraten die Dinge auch oft durcheinander. Hè? Wenn man jong is, so zwischen 30 und 40 irgendwie. Dann auf einen Tag die Stress, alles kommt zusammen. Also alles ist da, auch hier. Alles steht erin, Leviticus 19. Aber es wird von einem Satz zusammengehaald. Schau mal zuerst Vers 2. Heilig sollst du sein, denn ich bin heilig. Ich, der Herr, dein Gott. Das ist der Plan, der hinter allem steckt. Das Bundesvolk muss sein mit der Bundesgott. Ich, der Herr, dein Gott. Das alles wird durch einen Refrain zusammengehalten. Siehst du, was da steht am Ende von Vers 3? Das ist das Refrain. Ich bin der Herr, dein Gott. Vers 4. Ich bin der Herr, dein Gott. Vers 10. Ich bin der Herr, dein Gott. Langweilig, hè? Vers 12. Ich bin der Herr, dein Gott. In Vers 14, 16, 18 und wieder in 25, 28. Ich bin der Herr. 31. Ich bin der Herr, dein Gott. Wenn Gott sie hier sein Gesetz gibt in Kurzform, dann erinnert hij sie daran, diese Gebote, meine Liebe, die sind nicht willkürlich. Sie können nicht anders sein, weil ich selbst nicht anders sein kann. Immer und immer wieder, das ist das Prinzip. Ich bin der Herr. Nou goed, ik weet zo, wenn man das ein bisschen oberflächlich liest, dann könnte man meinen, das heißt, tu was ich sage, denn ich bin der Chef. Aber schau mal genau hier, was steht da? Das Wort Herr, haben wir schon über gesprochen, oder? Das Wort Herr steht hier mit 4 Großbuchstaben. Jedes Mal. Also das ist Gottes eigener Name, Yahweh. Mein alter Pfarrer damals als Junge auf Gymnasium hat immer, wo Herr gestanden hat, auch in die holländische Bibel, hat das niemals so gelesen, hat immer Yahweh gesagt. Und hat uns gesagt, das mache ich, dann ist er weiß, er hat einen Namen, das ist sein persönlicher Name, sein eigener Name. Du musst so und so sein, denn ich bin, was ich bin. Das ist kein Aufruf zum blindem Gehorsam, Befehl ist Befehl. Tu das, denn ich bin der Chef. Nein, es ist eine Aufforderung, mehr und mehr, wie wir Sonntag gehört haben, mehr und mehr wie der Herr zu werden. Kann man viele Bibeltexte aus dem Neuen Testament, auch die Briefe des Apostels, dahinter stecken. Hè? Ja, mehr und mehr wie Christus, nach dem Bild Gottes, immer wieder. Der Herr gibt seinem erlösten Volk ein Gesetz, damit es ihm mehr und mehr gleicht. Ihr seid befreit, um mit mir zu leben, euer Leben mit mir zu teilen. Und wenn man das dann so ein bisschen so studiert, dann findet man jede Teil des Gesetzes offenbart eigentlich einen Aspekt seines göttlichen Charakters. Zo is er. Want die mensen die zijn de geboten halten, in de mate in dem sie es tun, ähneln sie ihrem Gott. Versteht ihr? Weil ich bin, was ich bin, bitte ich euch genau so zu sein, so wie ich bin. Damit ihr liebt, was ich liebe. Und nicht liebt, was ich nicht liebe. Das, so erzähle ich das immer die Kinder. Hè? Wie leben wir eigentlich? Dass wir das lieben, was Gott auch liebt. Und dass wir nicht lieben, wir mögen das einfach nicht, was er nicht mag. Das ist deutlich für ein Kind, glaube ich. Gehorchen, meine Liebe, gehorchen ist eine typische Eigenschaft erlöster Menschen. Gehorchen heißt, das Bild Gottes zu wählen. Und interessant, das ist zutiefst menschlich. Frage, was ist das Menschlichste am Menschen? Was ist, was uns von den Tieren unterscheidet? Dass Gott uns nach seinem Bild geschaffen hat. Man kann sehr viel spekulieren und diskutieren mit anderen über Schöpfung und Evolution, aber auch Naturwissenschaftler wenn es geht um das Leben, hè? Wofür leben wir? Wie hat Gott uns gemacht? Das finden wir nur in der Bibel. Wir wissen von Genesis, wir sind erschaffen, erschöpft nach dem Bild Gottes. Und deshalb bedeutet dem Herrn, dass gehorchen nicht nur dem Herrn gleich zu sein, es bedeutet auch, sich selbst gleich zu sein. Ein Mensch zu sein. So zu leben, wie wir gedacht sind. Siehst du die Verbindung zwischen Gesetz und Gnade? Der Herr bringt Israel aus Ägypten zum Sinai. Das heißt, durch die Erlösung bringt er sein Volk zu ihm. Und so wird sein Gesetz ein Lebensmuster, ein Lebensmuster. Für diejenigen, die durch das Blut des Lammes erlöst worden sind. Ein Lebensmuster für erlöste Menschen. Meine Lieben, wenn ich sage, das ist der Ort des Gesetzes im Alten Testament, darf ich dann auch fragen, ist es nicht genauso im Neuen Testament? Sollten wir als Gläubige nicht mehr und mehr die leere Seite zwischen Malachi und Matthäus vergessen und die Bibel als ein Buch lesen, das eine einzige Botschaft verkündet? Denn das war damals und ist jetzt Gottes Gnade, dass er uns mehr und mehr ihm gleich machen will. Das ist seine Güte, das ist wirklich eine befreiende Botschaft. Ich kenne Leute, die machen van dat Christenleven een zeer schwierige Sache. Mensch, wie schwierig is dat? Immer die Gebote Gottes nachfolgen. Maar man muss den Perspektiv behouden. Dat er ons wieder so haben will, wie er ons gemeint hat. Als Menschen nach seinem Bild. Natuurlijk, ik muss auch was anders sagen. Als der Herr sein Volk auf den Berg Sinai führt und sein Gesetz schenkt, gibt er damit seinem Bund auch eine gewisse Spannung. Das kann man nicht leugnen. Hey, jeder, der das Buch Exodus liest, die spürt das auch. Wissen Sie, es gibt auch eine Menge Vorschriften in diesem Buch. Aber wenn wir uns jetzt auf die Erzählung konzentrieren, auf den, ich meine, den erzählenden Teil von Exodus, dann ist die zwischen zwei Feuern eingebettet. Buchstäblich zwei Feuern. Kennst du die beiden Feuern? Exodus 3 und Exodus 19. Exodus 3, da gibt es das Feuer der Dornbusch. Haha. Hat gebrennt, oder?
Ja,
ich bin hier sicher. Und in Exodus 19 ist das Feuer auf dem Berg Sinai. Und diese Feuer sind sozusagen die Aufhänger der Geschichte. Exodus 3 sagt, Mose, Mose, komm doch nicht näher. Zieh deine Schuhe aus. Der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Gott ist hier. Und Exodus 19, wieder, Mose, warne das Volk. Hütet euch davor, auf den Berg zu steigen, um den Herrn zu sehen. Den Herrn, der hier zu Hause ist. Zutritt verboten. Siehst du? Was für eine Spannung. Wunderbar. Der Herr ist daheim. Oh, das, wir möchten ganz in der Nähe der Herrn sein. Da, am Berg, oder? Ja. Aber Zutritt verboten. Und warum? Warum ist das so? Das Buch Exodus sagt ganz klar warum. Weil er ein heiliger Gott ist. Er steigt herab, kommt zu seinem Volk, aber sie können nicht zu ihm kommen. Das ist die immense Spannung der Sinai. Gott ist heilig, er ist im Hebräischen Kadosh. Es ist ein tiefes Wort in der Bibel. Gott ist heilig. Was bedeutet das Kadosh? Das bedeutet anders. Ganz anders. Kadosh. Ich habe ein kurioses Beispiel für die Bedeutung im Hebräischen von Kadosh. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Juda Juda, einer der 12 Söhne Jakobs. Juda hat einmal, sag mal, einen seltsamen Ausflug gemacht. Und als er den geforderten Preis für seinen Genuss an das Mädchen zahlen wollte, da schickte er seinen Freund Hiram, den Adulamiter, und der fragt die Leute dann, Tag später, der fragt die Leute vor Ort, wo denn die heilige Frau sei? Wo denn die heilige Frau sei, die hier am Weg sitzt? Nou ja, wir würden nicht ohne weiteres das Wort heilig für eine Hure verwenden, oder? Aber hier heißt es, die heilige Frau, Kadosh, sie hatte ihr Leben in den Dienst der Göttin gestellt, der Liebesgöttin, die sie anbetete. Sie war heilig im Hebräisch, weil sie anders war. Sie hörte zu einer anderen Sphäre, andere Regeln war sie unterworfen. Anders, nicht im Sinne von anders als wir, sondern im Sinne von sie gehörte zu einem anderen Ort als wir. Wenn wir reden über Gott, dann sind wir schon in einer anderen Liga. Aber was ist nun, dass diesen Gott Israel so anders macht? So anders, dass in Jesaja Kapitel 6 die Engel ausrufen, was wir gesungen haben. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Zijn glans erfüllt die ganze Erde. Zo anders, dass die Türpfosten im Tempel bebten. Und das ganze Gebäude sich füllte mit Rauch. Zo anders, dass Jesaja schrie: Wehe mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mensch. Interessant, er is profeet, er redet. Ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Unreine Lippen. Das allein ist schon eine Beleidigung für diesen heiligen Gott. Warum ist die Bibel so ausführlich darüber? Hier am Sinai, später bei Jesaja. Damit wir sollen wissen, dass Gott heilig ist. Und das bedeutet nicht nur, dass er anders ist als wir, dass er, sag mal, einen Unterschied gibt zwischen Gott und Mensch. Dass Gott heilig ist, bedeutet nicht nur, dass wir Ehrfurcht vor ihm empfinden, dass er Wahrheit über uns steht. Nein, es ist vor allem seine moralische Heiligkeit, die jeden Sünder ausschließt und jede Sünde unmöglich macht. Jesaja hat es damals als ein großes Wunder erlebt, dass er dem Herrn begegnen durfte und dass der Herr dennoch nichts gegen ihn unternahm. Heilig, heilig, heilig. Daarin is God einfach zichzelf. Heilig. Und sobald er so genannt wird, werden ungeheure Kräfte in Bewegung gesetzt. Eine Sünde wird eine Unmöglichkeit. Und der Sünde merkt, das ist meine Untergang. Gottes Heiligkeit, mein Todesurteil. Gerade waar God zo is, wie er is, der Heilige, der Sünden nicht ertragen kan. Spürt ihr das? Diese ungeheure Spannung auf dem Berg Sinai. Ich habe dich zu mir gebracht, die Liebe, die Güte Gottes. Wunderbar. Aber klettert nicht zu mir auf. Du darfst hier sein, aber eigentlich kannst du hier nicht sein. Der Berg Sinai sprach mit einem Ja und mit einem Nein. Wie wird diese Spannung aufgelöst? Nun, das hören wir das nächste Mal. Dann lesen wir Exodus 24 und dann geht es um den offiziellen Verlust.